Lebenshilfe.
Und zu dieser Lebenshilfesendung heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch Corneli Rebholz. Und mit mir im Studio ist Andrea Signer-Blüss aus Grossachstetten heute Morgen angereist. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin. Und wir wollen uns in der folgenden Stunde darüber Gedanken machen, wie man psychische Erkrankungen früh erkennen und auch besser verstehen kann. Es ist doch schon so, dass wir mit körperlichen Problemen einfacheren Umgang haben, jemandem unsere Hilfeleistung anbieten wollen und bei psychischen Erkrankungen eher hilflos dastehen. Wir wissen nicht so recht, wie wir helfen können oder wollen ja Distanz hernehmen und wir sagen im Umgangston einfach so, ja, der oder sie spinnt. Und vielleicht nehmen wir die Distanz auch, weil wir es eben viel zu wenig verstehen. Und darum wollen wir Licht ins Dunkel bringen. Andrea Signer redet auch lieber und liebevoll von Seelenschatten. Schön, seid ihr da. Ganz herzlich willkommen, Andrea Signer.
Guten Morgen.
Vielleicht dürfen wir euch als Person zuerst mal noch ein bisschen kennenlernen.
Mhm. Ja, danke vielmals für die Einladung. Heute Morgen dürfen wir da sein. Ich bin von Grossachstetten angereist. Wir sind seit 10 Jahren dort daheim. Ich bin im Aargau aufgewachsen, bin durchs Studium nach Bern gekommen, ins Berngebiet, habe dort eben an der Uni Bern Psychologie, Psychotherapie studiert und wir sind jetzt in Grossachstetten daheim, mein Mann und ich, der Roman. Ich bin Psychotherapeutin, habe eine eigene Praxis in Grossachstetten, wo ich ambulante Therapien anbiete, bin noch teilangestellt in der VBG, der Vereinigten Bibelgruppe, wo ich mehr in der Erwachsenenarbeit tätig bin und etwa bin ich auch noch so als Referentin unterwegs mit Themen, so an der Schnittstelle von Theologie und Psychologie, das interessiert mich ganz besonders.
Und wieso seid ihr Psychologin und Psychotherapeutin geworden?
Ja, ich sage aber, wenn ich am Anfang gewusst hätte, wie weit der Weg ist, hätte ich mir es wahrscheinlich zweimal überlegt. Manchmal frage ich mich auch, ob gescheiter eine Pfarrerin wäre geworden aus mir, im Rückblick. Aber wahrscheinlich ist es gut so, wie es ist. Ich habe, glaube einfach immer ein grosses Interesse gehabt an Menschen. Mich hat es fasziniert, die vielen Geschichten. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute sich mir offenbart haben, dass ich als Vertrauensperson bin, angeschaut wurde, dass ich guten Draht habe. Das ist das eine. Und nachher, denke ich, ist es auch unsere Familiengeschichte, die da mitgeprägt hat. Mein Vater ist psychisch erkrankt, als ich 10 war. Er leidet an einer manisch-depressiven Erkrankung nach wie vor. Und die Geschichte, das Mitleiden, das Erleben von Ohnmacht, das Konfrontiertsein mit Symptomen, mit Veränderungen von einem Menschen, das hat viel Einfluss gehabt, denke ich, auf meinen Weg. Und ich gehe davon aus, dass das auch ein Teil war von meinem Wunsch, können zu helfen und diesen Sachen mehr auf die Spur zu kommen.
Und eure Leidenschaft ist eben einfach, den Menschen können zu helfen, so zu Gott zu führen.
Ja, zu Gott führen würde ich vielleicht nicht gerade so ausdrücken, aber mehr auf Gott hinweisen. Also ich finde es einfach schön, wenn ich in der Annahme und in der Begegnung mit Menschen, die in schwierigen Situationen sind, etwas letztlich von Gottes Liebe auch widerspiegeln kann. In der Psychotherapie geht es natürlich nicht primär jetzt um den Glauben, wo ich viele Christen habe in der Therapie, weil Christen oft Berührungsängste haben mit Psychologen und wenn, dann muss es eine Christin sein, wo man hingeht. Und ich habe in dem Sinn, in der Therapie geht es ums Fachliche, aber Glaubensfragen spielen natürlich immer auch eine Rolle und auch das Gottesbild, das ein Mensch hat, hat einen Einfluss darauf, wie er im Leben unterwegs ist und ob der Glaube auch in einer Hilfe ist oder sogar ein Ballast.
Mhm. Und wir haben eben unser Thema heute, psychische Krankheiten erkennen und verstehen. Und ihr redet von den psychischen Krankheiten von Seelenschatten. Wie kommt das?
Genau, also wir können auch von psychischen Störungen reden. Das Wort Störung passt eigentlich gut, weil etwas anders ist, als dass man es erwartet und es oft eben einen störenden Charakter hat. Seelenschatten gefällt mir vom Bild her gut, weil es eben eine Tatsache ist, dass sich auf unsere Seele ein Schatten legen kann. Und es ist auch eine traurige Tatsache, dass viele Betroffene ein Stück weit das Schatten da sein führen, dass immer noch viele Tabus da sind, dass man sich schämt, dass man nicht mit dem mag ans Licht gehen. Und ja, und dass sie eben selber manchmal auch den Schatten noch ersuchen, also dass halt auch der Rückzug aus der Scham aus ein Thema ist. Und darum bin ich einfach so ein bisschen auf das Wort Seelenschatten gekommen. Ich habe gerne noch so Sprache oder so Wortspiele. Genau, das kommt ein bisschen von dem her. Und das Anliegen ist, wie ihr schon gesagt habt, eben auch Licht ins Dunkel zu bringen, können ein bisschen mehr auch aufzuklären, Verständnis zu schaffen, dass Berührungsängste können abgebaut werden, wo oft aus Unkenntnis entstehen, dass können Brücken geschlagen werden. Und weil ich selber auch Angehörige bin von Betroffenen, ist es mir ein besonderes Anliegen, auch die Angehörigen im Blick zu haben und ihnen auch Sachen an die Hand zu geben, sie zu ermutigen. Weil oft ist man so bei den Patienten sozusagen mit dem Fokus und das ist auch wichtig. Aber das Umfeld ist immer mit betroffen, leidet mit und es ist ganz wichtig, dass die auch sozusagen gesehen und gehört werden.
Dann haben wir hier im Laufe dieser Sendung wie ein kleines Werkzeug mitbekommen, was wir als Angehörige auch machen können, wie kann man unterstützen. Und vielleicht als erstes mal ganz grundsätzlich, was versteht ihr unter Gesundheit? Was ist auch psychische Gesundheit? Was braucht es da dafür?
Ich staune eigentlich immer wieder, wie der Mensch funktioniert. Also die Faszination, die mich schon als Teenager gepackt hat, das ist bis heute hat das Bestand. Auch vom Glauben her staune ich immer wieder, wie wir ein Wunderwerk sind. Also einerseits körperlich, aber dann auch mit den ganzen emotionalen, seelischen Dimensionen, die da hineinkommen. Es ist so ein Spannungsfeld. Einerseits bezeichnet uns Gott, oder werden wir in der Bibel als Krone von der Schöpfung bezeichnet. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel, dass Gott uns würdigt, dass er uns gern hat, dass er Beziehung sucht zu uns, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Also da gibt es ganz viele Ressourcen und Potenzial. Und gleichzeitig kennen wir es ja in unserem Leben, dass wir immer wieder extrem auch konfrontiert sind mit Begrenzungen, mit unserer eigenen Bedürftigkeit, mit der Verletzlichkeit, die wir manchmal so schwer haben, das zu akzeptieren, aber auch mit schwierigen Aspekten wie Krankheiten, sei es körperlich oder seelisch oder Tod. Also das ist ein riesen Spannungsfeld. Und ich merke, meistens realisieren wir gar nicht so, wie wunderbar, eben alles funktioniert, wenn es funktioniert und erst, wenn es nicht mehr so läuft, wie wir denken, dann merken wir plötzlich, ja, die Gesundheit ist eigentlich alles andere als selbstverständlich. Und es gibt so Voraussetzungen für Gesundheit, also auf körperlicher Ebene, denke ich, das ist den meisten Hörerinnen und Hörern auch bekannt, braucht es natürlich gesunde Gene, dass ein Mensch gesund sein kann. Dann ist Ernährung, Bewegung, Schlaf ein wichtiges Thema. Aber was wir oft vergessen, weil wir in unseren Breitengraden auch sehr verwöhnt sind oder einen sehr hohen Lebensstandard haben, es gibt auch soziale Sicherheit oder gutes Trinkwasser, Nahrung, Kleidung, Hygiene, all diese Sachen, das Dach über dem Kopf, all das sind wichtige Voraussetzungen für körperliche Gesundheit. Und im Psychischen gibt es eben auch Bedingungen, aber dort ist es noch ein bisschen schwieriger zu fassen. Wir gehen in der Psychologie davon aus, dass ein Mensch, und da, das ist wiederum eine Parallele auch zum biblischen Verständnis, dass ein Mensch bedürftig ist, dass er verletzlich ist und dass er in dem Sinn Grundbedürfnisse mitbringt, die gestillt werden müssen. Das wird am deutlichsten bei ganz kleinen Kindern, wenn sie auf die Welt kommen, die ganze Hilflosigkeit und das absolute Angewiesensein auf Versorgung ist dort deutlich. Also auch der innere Mensch muss genährt und versorgt werden, nicht nur der äussere, der körperliche Mensch. Und in der Psychologie gehe ich so von vier Grundbedürfnissen aus. Einerseits haben wir das Bedürfnis nach Bindung, wir wollen Beziehungen eingehen können, das hat auch mit Zugehörigkeit zu tun. Dann haben wir das Bedürfnis nach Kontrolle, das merkt man immer dann, wenn etwas schief läuft. Heute Morgen ist mein Zug ausgefallen und wir sind fast ins Trouble gekommen, ob es noch längt mit dieser Sendung. Wenn etwas anders läuft, dann wird es gleich heikel. Also das Bedürfnis nach Kontrolle, dann haben wir das Bedürfnis nach Selbstwert, nach Würde, dass wir geschätzt sind, dass wir angenommen sind. Und schlussendlich suchen wir auch alle angenehme Lebenserfahrung und versuchen Schmerz zu vermeiden. Also wir streben so eine positive Lebensbilanz an. Und das ist eigentlich das vierte Grundbedürfnis, das wir haben. Und diese Grundbedürfnisse, das leuchtet ja ein, eben weil wir so schutzlos auf die Welt kommen, die werden nachher mehr oder weniger gut beantwortet vom Umfeld, wo wir drin hineingeboren werden. Also es kommt nachher ganz fest darauf an, was ein Mensch für Lebenserfahrungen macht in den ersten Lebensmonaten. Und wenn da massive und wiederholte Verletzungen oder auch Vernachlässigung passiert, wenn die Grundbedürfnisse dauernd frustriert werden, dann kann das, so wie wir es in der Psychologie verstehen, wie ein Bodenlegen, auch wie eine Anfälligkeit mit sich bringen für eine spätere Erkrankung. Und natürlich prägen die Lebenserfahrungen, die wir hier machen, und ob wir landen mit unseren Bedürfnissen als Kind, das prägt auch unsere Sicht auf die Welt, ob die irgendwie gut und schön ist, auf die Menschen, ob die verlässlich sind, ob man sich doch verlassen darauf, ob man sich anvertrauen kann. Und es prägt auch das Selbstbild, das ein Mensch hat. Also, ob er sich selber achten kann, ob er sich als wert empfindet, ob er eine Würde spürt oder ob er eben eher leidet an sich selber. Das hat dann auch Auswirkungen.
Also das ist vor allem die ersten Jahre oder die ersten Lebensmonate sogar sind sehr wichtig, für, dass man die vier Grundbedürfnisse wirklich auch decken kann, damit man keinen Nährboden hat für spätere Erkrankungen. Jetzt ist mir gerade in den Sinn gekommen, wie ist das mit den Kindern, die man in die Kita abgibt, eben die Bindung.
Mhm. Ja, das wäre wieder eine ganz eigene Debatte. Also die Kita kommt ja meistens erst später zum Tragen. Und das ist aus meiner Sicht, obwohl ich auch nicht Kinderpsychologin bin, ist das überhaupt kein nichts, das dagegen spricht. Ich glaube, es ist, was ganz wesentlich ist, ob es Eltern schaffen, wirklich Nähe herzustellen und einem Kind das Gefühl geben, dass es gehört wird, dass reagiert wird auf die Bedürfnisse, dass man auch, Kinder haben ja auch ganz viele Emotionen, die sie noch nicht selber können regulieren können, wo sie ganz viel Orientierung brauchen von den Eltern, wo viele Erklärungen nötig sind, wo die Eltern müssen beruhigen, so weit möglich. Und von dem her sind die ersten Lebensmonate wirklich entscheidend, aber ich möchte auch sagen, dass mit dem nicht nachher der Zug abgefahren ist. Es gibt vielleicht wie eine Stossrichtung, ob ein Mensch eher mit Lebensballast unterwegs ist oder eher leichtfüssig. Aber Faktoren wie zum Beispiel Resilienz, also die eigene Widerstandsfähigkeit oder auch nachher die soziale Unterstützung im Verlauf des Lebens, kann da noch ganz viel auch abfedern und drin hineinbringen, und es ist Veränderung auch möglich im Verlauf eines Lebens.
Denken wir doch da mal schon mal ein bisschen darüber nach mit der Lena Belgard in Christus. Und dann wollen wir ja darauf schauen, was Gott uns auch für Zeichen schickt, was für körperliche Signale, dass wir sehen können, dass es vielleicht mit unserer psychischen Gesundheit nicht zum Besten steht.
Mit seinem Blut macht er mich geboren. Mein Leben lebt in seiner Hand. Vom ersten Atemzug
an. Wir sind zurück in der Lebenshilfe-Sendung heute zum Thema Seelenschatten, psychische Krankheiten erkennen und versuchen zu verstehen mit der Andrea Signer-Plus, die Psychotherapeutin, Psychologin aus Grossachstetten ist. Ja, wir haben schon die vier Grundbedürfnisse ein bisschen dürfen hören, was braucht es, um einen guten Nährboden zu haben, für eben nicht psychisch zu erkranken. Das ist unser Bedürfnis nach Bindung, angenommen zu sein, dass wir auch dürfen unser Leben mitgestalten, also eine gewisse Kontrolle haben, einen Selbstwert, eine Würde und auch eine versöhnte Haltung einfach mit unserem Leben dürfen haben oder inneren Frieden. Und jetzt finde ich das ganz spannend. Wir dürfen auch ein bisschen hören, jetzt, was, oder lernen verstehen, was der Körper uns für Signal gibt, und zählen, wie es uns eigentlich geht. Andrea Signer.
Ja, das ist etwas, was mich wirklich spannend dünkt, dass wir, also ich weiss nicht, mir dünkt es manchmal, wir haben so ein Anliegen auch, gerade als Christen, dass wir Gott möchten gerne hören und besser verstehen. Und ich komme mehr und mehr, gerade auch als Psychologin, zum Schluss, dass wir eigentlich ganz viel reingeredet und ganz viel, was schon ausgesagt ist, über unseren Körper und unsere Seele haben. Also unser Körper und unsere Seele, unsere Psyche, sind extrem hilfreich als Orientierungshilfe, sind ein bisschen Wegweiser im Leben. Und das ist für mich so wie eine Schöpfungsordnung, etwas, wo wirklich auch göttlich angelegt ist und wo wir können nutzen, wenn wir das wirklich beachten. Also körperliche Signale, das ist wahrscheinlich allen klar. Jeder kennt das Gefühl von Hunger, oder zumindest im Ansatz, oder Durst natürlich, oder wenn wir aufs WC müssen, oder beispielsweise, wenn plötzlich auf einem Körperteil ein Ausschlag ist oder wenn wir unser Herz fest hören, klopfen, Schmerzen haben, das sind alles so Hinweise, wo der Körper sagt, hey, schau mal hin, ich habe dir etwas zu sagen, da ist etwas nicht im Gleichgewicht, da musst du hinschauen. Und wo wir in der Regel dann nach einer gewissen Weile, wo wir vielleicht noch abwarten, nachher auch einen Arzt aufsuchen oder handeln. Oder eben ein WC aufsuchen, je nachdem. Oder dann die seelischen Signale, das finde ich eben auch ganz faszinierend, dass die Seele, die ist zwar ein bisschen subtiler, die ist ein bisschen weniger offensichtlich, vielleicht auch weniger greifbar, eben, es gibt nicht einen Ausschlag, aber die hat durchaus auch ihre Möglichkeiten, sich bemerkbar zu machen. Da kennen wir vielleicht so Symptome wie, dass es am Abend schwierig ist zum Einschlafen, weil unsere Gedanken einfach nicht zur Ruhe kommen, weil die so am Kreisen sind. Oder dann die ganze Palette von den sogenannten schwierigen, mühsamen Gefühlen, wo ich persönlich froh bin, dass wir die haben, weil die geben uns Anhaltspunkte, dass wir vielleicht etwas ändern müssen, also Gefühl von Angst oder Traurigkeit, wo ein Hinweis geben, zum hinschauen. Oder dann auch Verhaltensweisen, wenn wir plötzlich merken, dass uns Sachen, die sonst Bedeutung haben, nicht mehr wertvoll sind oder wir nicht mehr gerne machen oder wenn wir uns zurückziehen von Menschen. Ich denke, wir kennen alle solche Symptome, weil das ist Teil des Menschseins, das ist auch noch nicht ein Hinweis auf eine Krankheit, sondern das ist einfach Teil von unserer Bedürftigkeit und von unserer Verletzlichkeit. Und entscheidend in diesem Zusammenhang ist aus meiner Sicht einfach, dass wir hinschauen. Das ist spannend, das Wort wahrnehmen hat das Wort Wort drin, also dass wir wahrnehmen, hinschauen, was denn da tatsächlich ist. Das hat auch mit Eingestehen zu tun und letztlich dann auch mit der Bereitschaft, Hilfe anzunehmen. Und da können wir nochmal einen Link machen zu den ersten Lebensmonaten und ersten Lebensjahren. Es leuchtet wahrscheinlich ein, dass wenn jemand früh, schon in der Kindheit, einfach gelernt hat, einen sorgfältigen Umgang mit sich selber zu haben, wenn er sich wertschätzt und zu sich schauen kann, dann sind das natürlich bessere Voraussetzungen, um solche Signale dann auch zu deuten, ernst zu nehmen und dann eben auch Situationen zu verändern oder Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Also eine gewisse Wahrnehmungsfähigkeit, für seine Wachsamkeit vielleicht auch für eigenen Körper. Gibt es da einen Unterschied zwischen Frau und Mann?
Ja, das ist noch spannend. Ich habe jetzt auch, wenn ich in die Praxis hineinschaue, habe ich natürlich mit den allermeisten Klienten, die kommen, sind Frauen und nicht Männer. Das mag damit zusammenhängen, dass ich selber eine Frau bin. Aber ich denke, einfach auch von unserer Sozialisation her, so wie unsere Kultur und unsere Gesellschaft auch gestrickt ist, werden Frauen wahrscheinlich noch mehr dazu auch anerzogen, dass wir vielleicht dürfen ein bisschen mehr Sensibilität zeigen und ein bisschen auch in dem Sinn Verletzlichkeit oder Emotionalität auch akzeptierter ist jetzt als vielleicht von Männern, wo dann ja eher Stärke oder Souveränität erwartet wird. Aber ich denke, die Signal, die hat jeder Mensch und es kommt vielleicht fast mehr darauf an, eben, was man für eine Beziehung zu sich selber hat und wie man angeleitet ist worden, auch von Eltern und anderen Bezugspersonen, sich selber wahrzunehmen und mit sich selber einen Weg zu gehen, dass es dann einfacher oder schwieriger ist, die Signal auch zu deuten.
Und etwas, was mich auch noch interessiert, es gibt ja ein Zusammenspiel zwischen Körper, Seele und Geist. Mhm. Und da gibt es vielleicht auch körperliche Zeichen, wo eben eigentlich die Seele verletzt ist. Also ich denke an Magersucht oder Übergewicht oder vielleicht auch einen Hautausschlag, Neurodermitis.
Mhm. Genau. Das tun wir ja so künstlich trennen. Das ist auch letztlich ein Versuch, Kontrolle herzustellen, dass wir alles immer auseinanderdividieren und klar trennen. Und das ist so, dass Leib, Seele und Geist ganz eng miteinander verknüpft sind. Das ist auch gut so. Und was dir ansprechen, ist eigentlich so die ganze Psychosomatik. Also dort, wo, wenn die Seele leidet und der Mensch aber das nicht wahrnimmt oder nicht beachtet, dass nachher irgendwann halt der Körper nachdoppelt, würde ich dem sagen. Mhm. Und weh halt unmissverständlicher aufmerksam macht und findet, jetzt ist Zeit zum Hinschauen. Und die beiden die arbeiten eng zusammen und das macht auch Sinn so. Also das finde ich mir hilfreich. Von dem her habe ich sie jetzt auseinandergenommen, um zu erklären, aber es ist ganz eine enge Zusammenarbeit.
Mhm. Schön. Dann sagt der Körper so, jetzt einmal stopp.
Ja, genau.
Und ab wann soll man dann auf die Symptome reagieren? Also wenn man jetzt mal traurig ist, ist das schon Grund, um dem mal ein bisschen nachzugehen oder braucht es eine längere Phase?
Ja. Wir gehen davon aus, dass es ein fließender Übergang ist. Also von punktuellen Momenten von Verunsicherung oder wo irgendetwas Störendes da ist oder irgendein Missbefinden hin zu einer ernsthaften Erkrankung, das ist ein längerer Weg und es ist ein fließender Übergang. Zum Beispiel kennen wir alle Ritual. Ich weiss nicht, wie ihr heute Morgen in den Tag gestartet sind. Bei mir hat immer jemand den gleichen Ablauf, den Morgen. Und es gibt viele Leute, wenn sie am Morgen keinen Kaffee haben, ist schon mal ganz schwierig. Also wir haben Ritual, das ist aber noch keine Zwangsstörung. Mhm. Oder die meisten Frauen, sage ich jetzt mal, kennen das, dass sie irgendwann in ihrem Leben mal wollen abnehmen oder nicht wirklich zufrieden wohl sind in ihrem eigenen Körper. Das ist etwas Normales, was viele gesunde Menschen haben. Das ist noch keine Essstörung. Oder im Bereich Ängste. Ängste ist etwas zutiefst Menschliches. Es gehört auch zum Glauben dazu, finde ich, auch Zweifel. Und zum Beispiel Prüfungsangst, wenn jemand vor einer Prüfung Angst hat, das ist auch adäquat. Das passt zu dieser Situation. Es hilft uns ja auch zu lernen, dass wir es ernst nehmen. Und das ist noch nicht eine Angststörung. Das Gleiche gilt für Depression. Ein schlechter Tag heisst noch lange nichts, sondern es braucht eben eine gewisse Länge, eine gewisse Dauer und eine gewisse Ausprägung von Symptomen, wo man nachher wie kann sagen, so jetzt werden die Warnsignale, wo es durchaus Sinn macht, sie schon ernst zu nehmen, werden wie zu einem Daueralarm. Und spätestens dann sollten wir handeln.
Wir werden also auch noch uns ein bisschen unterhalten, über was sind denn eigentlich Ursachen oder Faktoren, dass man psychisch erkrankt. Muss da etwas passieren? Oder kennt man da Faktoren? Oder eben vielfach denkt man, es ist erblich bedingt?
Genau, also es gibt auch da, so komplex wie der Mensch ist, so komplex sind die Ursachen oder die Bedingungen, die da können zusammenspielen können. Und das ist auch bei jedem Mensch anders. Also es gibt da gewisse Richtlinien oder gewisse Risikofaktoren, die wir können identifizieren, auch von der Forschung her. Aber es ist natürlich nicht so, dass man jeden Menschen kann über das definieren. Ich würde sagen, eben, wir haben einen Teil schon angeschaut, die Grundbedürfnisse. Wenn die fest verletzt sind worden, dann ist wie der Boden, wo die Leute drauf laufen, ist weniger stabil, als wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind worden in der frühen Kindheit. Da gibt's aber natürlich, nebst möglicher Traumatisierung und Vernachlässigung in der Kindheit, auch Faktoren wie Gen, wie ihr es jetzt angesprochen habt. Also wir sehen, dass gewisse Erkrankungen familiär gehäuft sind. Da gibt es vielleicht einen Grossvater, der depressiv war, nachher der Vater ist wieder depressiv und jetzt die Tochter zeigt auch depressive Symptome, also wo wir wie von einer genetischen Komponente, von einer Vererbung auch ausgehen bei gewissen Störungsbildern. Es können aber auch Aspekte drin hineinspielen, wie beispielsweise Temperament, also ob ein Mensch eher ängstlich veranlagt ist oder eher das Leben leichtfüßig anpackt oder ob er introvertiert oder extrovertiert ist. Das sind solche Aspekte, die auch drin hineinspielen können. Dann natürlich kritische Lebensereignisse, wenn man eine Verlusterfahrung macht oder Arbeitsplatz verliert oder einfach all das, was das Leben in der ganzen Bandbreite eben zu bieten hat. Es kann sein, dass eine psychische Erkrankung auch im Anschluss an eine körperliche Erkrankung entsteht. Das hat jemand vielleicht seine Krebserkrankung überstanden, hat da sehr viel Schwieriges erlebt und OPs gehabt und kommt in eine Erschöpfung rein und nachher ist wie das Ziel auch noch eine Auszeit braucht, gibt es nachher wie noch eine depressive Phase drauf rauf. Das kann sein. Und dann ist, denke ich, auch der ganze Bereich von Lebensbewältigungsmöglichkeiten. Wie können wir unsere Gefühle regulieren? Wie können wir mit Stress umgehen? Was für Bewältigungserfahrungen haben wir schon gemacht? Das wirkt auch drin rein. Also je mehr Profiant oder wie würde man dem sagen, je mehr Tools und Werkzeuge wir hier haben, desto mehr Schutz, könnte man sagen, vor psychischen Erkrankungen. Und die Resilienz haben wir auch schon angesprochen. Also Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, die ein Mensch einfach von seinem Naturell her mitbringt, ist dann auch noch so ein Schutzfaktor. Und was ganz wesentlich ist, ist die soziale Unterstützung. Also das macht einen riesen Unterschied. Ob Menschen eingebettet sind, ob sie Rückhalt haben, ob sie gedreht werden in dem, was schwierig ist, das hat auch etwas Milderndes oder Linderndes.
Mhm, also ein positiver Faktor. Jetzt, vielleicht können wir auch mal noch ein Beispiel anschauen. Also jemand, wo, sagen wir jetzt Neurodermitis, vielleicht auch ein Kind, was man da als Mutter kann machen, wo geht man suchen, was könnte Faktoren sein und eben wieder versuchen, ein Klima herzustellen, wo für Gesundheit gut ist.
Ja, das denke ich, stellen sich ganz viele Angehörige die Frage, eben, wie kann man helfen? Bei Kindern ist es nachher wie noch ein Stück brisanter. Ich denke, es ist wichtig, den Menschen eben in seinem ganzen Wesen ernst zu nehmen und anzuschauen, in seiner, im körperlichen Ausdruck, aber auch im psychischen Ergehen. Und ich denke, dort ist es wirklich sehr wichtig, ganzheitlich drauf zu schauen und frühzeitig ernst zu nehmen. Gerade auch bei Kindern, weiss nicht, vielen Erwachsenen dünkt es mir manchmal, fällt es manchmal gar nicht so leicht, Kinder so ernst zu nehmen, obwohl Kinder sehr oft ein gutes Gespür haben für eigene Prozesse oder eigene körperliche Schmerzen oder irgend so etwas. Also ernst nehmen, dünkt mir mal etwas ganz Wesentliches. Und dann muss man halt wie herausfinden. Also ich denke, da gibt's halt die ganze, da haben wir ja einerseits auch eine riesen gute Ausgangslage in der Schweiz, dass wir so eine breite Palette von Hilfe und Ärzten haben. Aber oft ist das dann halt auch so ein kleiner längerer Weg oder manchmal wird's fast zu einer Odyssee, wenn man dann da sucht nach Ursachen und vielleicht eben zuerst beim Hausarzt anfängt und nachher geht man noch zum Dermatolog und nachher wird ihm deutlich, es ist nicht klar und dann kommt irgendwie die Frage, ja, können es auch noch psychologische Ursachen haben und dann kommt vielleicht ein kinderpsychologisches Spiel. Also ich denke, dort braucht es manchmal halt einen langen Schnauf und ist wichtig, dass man sich nicht lässt entmutigen und auch dort so ein bisschen, gerade als Eltern, denke ich, mit der inneren am inneren Gefühl oder so der inneren Spur auch folgen, dass man wie auch dort die eigenen Signale ernst nimmt, auch bei welchen Fachleuten, dass man sich wohlfühlt und wo man sich nicht ernst genommen fühlt, das ernst nehmen, so ein bisschen in die Richtung.
Wir machen nochmal eine kleine Musikpause und werden noch ein bisschen mehr über Behandlungsmöglichkeiten reden oder weitere Zutaten auf dem Genesungsweg. Was kann auch das Umfeld mir als Angehörige machen? psychische Krankheiten erkennen und besser verstehen, das ist unser heutiges Thema mit der Andrea Signer, Fachpsychologin und Psychotherapeutin. Und wir haben schon ein bisschen gehört, dass es wichtig ist, auch den Körper und die Seele wahrzunehmen, herzuschauen, sich eingestehen und dass man vielleicht auch Hilfe darf annehmen. Also seelische Signale sind so wie Gedankenkreise, Angst, Traurigkeit, Schlafstörungen, Rückzug. Und da haben wir natürlich auch als Umfeld eine Aufgabe. Und wenn wir jetzt auch noch ein bisschen auf unsere Rolle schauen, aber zuerst auch noch auf Behandlungsmöglichkeiten, wenn man eine psychische Krankheit hat, was es da alles für Möglichkeiten gibt, weitere Sachen, die helfen auf dem Genesungsweg oder eben die Resilienz zu fördern, vielleicht kann man das auch lernen. Und ihr habt ja auch Gelegenheit, zum Fragen stellen, Erfahrungen einzubringen. Schon mal die Telefonnummer, das ist 043 501 22 22 oder schreibt uns ein WhatsApp auf 079 649 99 44. Ja, was gibt es für Möglichkeiten zur Behandlung, Andrea Signer?
Wir haben in der Schweiz ganz viele verschiedene Möglichkeiten in unserem Gesundheitssystem. Ein Mensch kann, wenn er merkt, dass er irgendwo in einer Krise ist, dass er wie selber nicht mehr weiter weiss, gibt es die sogenannte ambulante Psychotherapie. Das ist das, was ich anbiete. Da haben wir Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater auch, die Gespräche anbieten. Dann gibt es stationäre Hilfe, also wenn jemand nachher in eine Klinik muss gehen, weil es einfach mehr braucht, weil vielleicht müssen Medikamente eingestellt werden oder weil es Schutz braucht, im Fall von einer Suizidalität beispielsweise. Es gibt auch teilstationäre Angebote, die Tageskliniken, wo ein Mensch kann über Tag einfach hingehen, wo ein engeres Setting ist, sozusagen mehr Therapieangebote, wo aber Klienten dann auch heimgehen können, am Abend schlafen und am Wochenende heim sind. So gibt es eigentlich ganz viele verschiedene Varianten. Was ich eben eine riesen Chance finde, darum, also ich kenne auch ganz schwierige Geschichten. Auch jetzt in unserer Geschichte, mit unserer Familie, das ist etwas, was schwierig ist, dass mein Vater nach wie vor leidet und es ihm immer wieder schlecht geht. So. Und dort habe ich auch einen Punkt, wo ich vieles nicht verstehe. Und gleich erlebe ich gerade in der therapeutischen Arbeit, dass oft eine Chance daraus entsteht, wenn Leute nachher kommen, also wenn nachher jemand wirklich halt sich überwindet und den Schritt hin in eine Praxis unter Füße nimmt, dass eben, wenn nachher auch die Störung oder das Krankheitsbild, Depressionen, Zwang, was auch immer, wenn das kann behandelt werden, dass meistens nachher, wenn die Leute noch den Mut haben, um noch ein Weile weitermachen mit dem Gespräch, dass dann auch wirklich tiefere Schichten können angesprochen werden. Also, dass wenn die Symptome mal wieder in einem guten Rahmen sind oder in einem Mass, wo man kann auch damit umgehen und damit leben, dass dann oft auch wie tiefer liegende Themen können ans Licht kommen und dass dann auch mehr so an Wurzelsachen geht oder an frühe Verletzungen. Und in dem Sinne sehe ich eine riesen Chance, wo ich immer wieder erleben, dass Leute nachher wie auch sagen, dass ich hätte das nie gewählt, in das reinzukommen. Ich finde es total schlimm, dass mir das passiert ist. Ich würde es niemandem wünschen. Aber erstaunlicherweise, wenn ich darauf zurückschaue, ich habe so viel gelernt und ich bin heute wie an einem besseren Ort als vorher, weil ich mich mit Sachen auseinandergesetzt habe, die ich sonst vielleicht nie gewagt hätte, hinzuschauen. Und das wiederum finde ich dann eine riesen Chance und etwas, was mich auch sehr oft auch beflügelt in der therapeutischen Arbeit, wo ich wie merke, mal, ja, die Lebensgeschichte ist nicht einfach irgendwann in Stein gemeißelt, sondern man kann menschlich, also vom psychologischen her, Wege gehen, aber ich traue auch Gott zu, dass er mit Menschen ein Leben lang arbeiten kann und auch Veränderung, Heilung schenken, und das finde ich sagenhaft schön.
Also jetzt gerade manisch-depressiv gewesen, kennen da jemanden Jungs, der sich hat das Leben genommen mit dieser Diagnose. Der hat das Studium abbrechen, ist auf einer Alp gearbeitet und die körperliche Arbeit hat ihm gut getan, hat den Rank wieder gefunden. Dann kam der zweite Schub oder eine zweite Phase gekommen und hat das nicht prestiert. Das ist eine von diesen Diagnosen, die eigentlich ganz eine schlechte Erfolgs-, also wie sagt man, Gesundheitschancen hat, oder?
Man kann es nicht so generell sagen. Es gibt auch in dieser Diagnose in verschiedene Verläufe. Es gibt Leute, die auch unter Medikation mit sogenannten Stimmungsstabilisierern ein gutes Leben führen. Und in dem sind die Ausschläge, manisch-depressiv heisst ja, es gibt wie Ausschläge in beide Richtungen, sowohl ins Teufel, ins Depressive, wie auch ins Manische, wenn wir so eine Überaktivität vom Hirn ist und ein Übermass an Tatendrang. Dass diese Ausprägungen können sozusagen abgemildert werden und dass eine nachher eigentlich einen guten Weg möglich ist. Oder dass es auch wirklich längere Intervalle gibt, wo Symptome frei sind. Aber auch dort sind die Wege sind ganz unterschiedlich. Und wenn ihr Suizidalität oder Suizid ansprechen, das ist natürlich längst nicht nur dort das Thema. In der Depression ist es sehr heikel, weil das halt so oft mit massiver Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit gekoppelt ist. Aber da gibt es auch noch ganz viele andere Krankheitsbilder, wo man das eben muss im Auge behalten. Und wo ich sage bei vielem, man könnte auch noch zuwarten, bevor man Hilfe annimmt, aber man gefährdet sich halt einfach und es ist gut, wie frühzeitig zu handeln.
Mhm. Oder ein anderes Beispiel von einer Person, die Zwänge hat. Also, wie geht man da als Kollege damit um, wenn man jetzt genau weiss, okay, jetzt muss ich da noch alles kontrollieren? Mhm. Macht man da ein Witzli oder lässt man sie einfach oder sagt man, hey, das ist doch jetzt nicht nötig? Wie geht man da am Geschichtsstück
damit? Ja, das sind natürlich ganz praktische Fragen, weil das irritiert einem ja dann auch. Es fällt ja dann auf. So, gerade Zwänge kann man eigentlich in der Regel dann schlecht verbergen, wenn sie nicht gerade einfach nur in den eigenen vier Wänden stattfinden. Und dort ermutige ich Angehörige oder auch Freunde, primär mal zugewandt zu bleiben, in Beziehung zu bleiben, weil der Mensch ist so viel mehr als seine Zwangsstörung oder seine Depression. Das ist ein Teil, wo in Mitgliedschaft gezogen ist, wo eine Störung vorliegt, ein Teil, wo eben bei den Betroffenen auch sehr oft mit Scham verbunden ist. Und ich glaube, ganz wichtig ist einfach, den ganzen Mensch zu sehen und den ganzen Mensch auch als solches zu schätzen. Und nachher wahrscheinlich einfach auch in ein Gespräch kommen. Und ich sage immer, ich tue auch Seelsorger ausbilden in dieser Thematik, sie Schulen, für wie sie können umgehen mit psychisch Kranken. Und ich sage oft, macht euch nicht so viele Gedanken, wie ihr es machen müsst, damit ihr es richtig macht, sondern fragt die Leute. Also, die Leute sind Experten von sich selber. Und es macht Sinn, in dem Sinn, eine Freundin zu fragen, du, mir macht das irgendwie nervös, oder ich weiss nie, ob ich dich muss abhalten von dem, die irgendwie alles zu kontrollieren, oder Handwäsche, oder was auch immer. Wie machen wir das am besten? Also, es macht oft Sinn, auch wirklich einfach anzusprechen, den Mut zu haben, anzusprechen, und nicht drum herum tanzen. Und vor allem eben, immer wieder sich daran zu erinnern, der Mensch ist mehr als seine Störung. Und dann geht es halt darum, einen Weg zu finden. So. Was sie denken, was wenig bringt, ist halt auch bei Depressiv oder so die gut gemeinten Ratschläge oder manchmal auch aus der Hilflosigkeit raus, so komm, reiss die jetzt mal zusammen und es kann ja nicht sein und schau jetzt mal, wie schön das Wetter ist und all das. Das erreicht sie halt dann nicht. Und dort, denke ich, ist es wichtig, sich halt zu informieren, dass man ja auch Erkenntnis bekommt, wenn so ein Störungsbild, so ein Krankheitsbild sich zeigt und dass man in dem Sinne nachher auch kann sensibler werden, barmherziger werden mit den Leuten und auch bessere Begleiter kann werden für Betroffene.
Mhm. Also man leidet mit eigentlich und es lohnt sich, sich ein bisschen mit der Krankheit auseinanderzusetzen, um wirklich auch können Hilfe geben. Gibt es vielleicht sonst noch Zutat auf dem Weg vom Genesungsweg oder was ihr uns möchtet als Angehörige vielleicht mitnehmen, wie wir damit können umgehen?
Ja, es gibt für mich wie beide Seiten. Also, einerseits die Betroffenen selber. Dort gibt es weitere Zutaten im Sinne von, was wir schon ein bisschen angesprochen haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die sogenannte Krankheitseinsicht, also, dass ein Mensch sich eingestehen kann, da läuft etwas nicht mehr gut, da läuft etwas aus dem Ruder. Nachher die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, halt auch den Schritt zu machen, sich so verletzlich zu zeigen. Das kann ganz wichtig sein. Also auch Kooperation ist etwas wert von den Betroffenen, wenn die mitschaffen, mit bereit sind, Hilfe anzunehmen und sich auch mit ihrer eigenen Geschichte bereit sind, auseinanderzusetzen. Dann denke ich, kann eine Zutat sowohl bei Betroffenen wie auch bei Angehörigen der Glaube sein. Also dass für Leute, die dort einen Bezug haben, unterwegs sind in ihrem Leben mit Gott, dass das eine Ressource sein kann, etwas, das stärkend ist, wo Orientierung gibt, wo Trost gibt, wo so wie ein, vom Grundgefühl her, so wie ein Auffangnetz ist, oder dass man das Gefühl hat, ja, ich bin immer noch in Gottes Hand, bei allem, was da schwierig läuft. Ich erlebe es aber manchmal auch als Gegenteil. Also ich habe Klienten in der Praxis, die durch ihr schwierig geprägtes Gottesbild der Glaube innere Belastung ist oder sogar kann Symptome generieren. Also das ist noch so ein bisschen ambivalent. Ich denke, was ganz zentral ist auf einem Genesungsweg, ist, dass es wirklich klar ist, es ist ein Prozess. Es geht nicht hauruck, es geht individuell, jeder geht seinen Weg. Es braucht viel Zeit, entsprechend auch Geduld. Die Hoffnung ist ein ganz zentraler Motor und dort kann es gerade, wenn wir Angehörige auch anschauen, enorm wichtig sein, dass Angehörige ein Stück weit auch Stellvertreter sind, dass sie wie stellvertretend hoffen, dass sie stellvertretend glauben, dass sie dranbleiben, in Beziehung bleiben, es mit aushalten, das kann einen riesen Rückhalt geben. Es ist aber dort, denke ich, ganz, ganz wesentlich für die Angehörigen, weil das so eine riesen Herausforderung ist. Ich meine, als Freundin kann ich mich noch ein bisschen distanzieren oder als Fachperson habe ich meine Rolle. Wenn mein Mann oder mein Sohn erkrankt, dann ist das ganz eine andere Dimension. Es ist ein riesen Lernprozess, löst auch ganz viel Verunsicherung, zum Teil Schuldgefühl aus und Überforderung, weil man ja meistens noch nicht gerade Experten ist von diesen Krankheiten. Beziehungen verändern sich, sind belastet. Also das ist eine riesen Herausforderung und ich glaube, dort, das ist mir ein grosses Anliegen, denke ich mir mega wichtig, dass die Angehörigen wirklich selber auch Hilfe suchen. Also das sei das jetzt einerseits durch Abgrenzung, also dass sie wie ihr eigenes Leben nicht einfach ganz aufgeben. Das haben meine Eltern auch gelernt, dass mein Vater, wenn er depressiv ist, meine Mutter noch so gerne lässt, dass sie halt mit einer Freundin zum Beispiel in die Ferien geht. Das hat sie müssen lernen, weil am Anfang hat sie immer schlechtes Gewissen gehabt. Das Gewissen kann man ja nicht machen. Aber ihm geht es besser, wenn es ihr gut geht. Und ihr geht es eigentlich auch besser, wenn sie zwischen nie ein bisschen den Kopf lüften kann. Da braucht es einfach einen Lernprozess. Ich glaube, das müssen Paar oder auch Familien wie individuell herausfinden. Aber es ist ganz wesentlich für Angehörige, dass sich nicht alles nur um die Krankheit dreht und die so überdimensioniert im Raum ist, sondern dass sie weiterhin ihre Hobbys pflegen, mit Freunden abmachen, ihr Leben aufrechterhalten. Weil das kommt mir manchmal vor, es ist so ein wie ein Anlaufholen. Es ist wie ein Tanken, für nachher wieder können treu reinzustehen und mit auszuhalten.
Also sehr wichtig, dass man sich zu sich eben auch schaut und nicht denkt, man ist jetzt da hauptverantwortlich, sondern sich auch zu sich eben schaut, seine Zeiten nimmt.
Ja, und es kann sogar so weit gehen, da denken viele Leute überhaupt nicht dran, weil man weiss, wenn jemand erkrankt, dann muss ich jetzt zum Psychiater oder braucht Medis oder so. Es kann aber auch ganz wesentlich sein, dass jemand, der einfach auch in einer Erschöpfung ist, weil die Situation mit einem erkrankten Angehörigen so schwierig ist, dass er selber auch Hilfe sucht. Also ich habe viele auch Leute in der Beratung, in der Therapie, die in dem Sinn selber nicht eine Diagnose haben, aber einfach etwas abbekommen haben von der schwierigen, herausfordernden Geschichte. Und dort kann es extrem hilfreich sein, auch ein bisschen Rückendeckung zu bekommen. Da muss man manchmal zuerst auf die Idee kommen, dass man auch, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Diagnose hat, dürft Hilfe in Anspruch nehmen. Und es kann hilfreich sein, eine Fachperson, die dann auch erklären kann, die Einblick geben kann ins Störungsbild, wo es vielleicht auch möglich ist, Paargespräche zu machen oder die Familie einzubinden. Also dort gibt es viele Möglichkeiten und ich denke, das ist manchmal ein bisschen unterschätzt und wird zu wenig wahrgenommen.
Also psychische Krankheit im Allgemeinen eher ein Tabu, da redet man nicht so drüber, hat man vielleicht auch zu wenig Verständnis. Weiss man nicht, wie damit umgehen sollte, ihr dürft gerne so eure Fragen stellen durch Andrea Signer oder von euren eigenen Erfahrungen berichten. Wir freuen uns 043 501 22 22 oder per WhatsApp 079 649 99 44. Ja, und jetzt dürfen wir die erste Person begrüßen. Herzlich willkommen.
Grüß Gott. Ich rede etwas ohne Namen sagen, einfach so von meinem Problem her.
Ja. Jawohl, das ist gut.
Also, ich habe 10 Jahre eine psychisch kranke Frau betreut. Und zwar war die sehr einsam gewesen. Sie raucht sehr viel und ist auch mit der Haushaltung überhaupt gar nicht zu Gang gekommen. Mhm. Und das hat es einfach so gegeben. Sie musste von einem Kaffee trinken und von dort an. Tabletten hätte er nie mehr können geben. Entweder war Spitex da gewesen, oder sie war nicht rum gewesen. Und dann hat es der Sohn gemacht, das war noch einmal neu gewesen. Und zuletzt habe ich es dann Samstag, Sonntag gemacht. Und sie geht noch in eine Werkstatt. Dort haben sie es dann Werkstatt gemacht, aber auch vergessen. Ja, zuletzt habe ich es dann auch gemacht. Und dann war es so gewesen, sie ist von morgen essen zu uns. Und dann hat sie die Tabletten genommen. Und dann ist sie in die Werkstatt und so bis sie zu Nacht essen. Und dann konnte sie wieder die Tabletten nehmen. Und das ist also dann ganz gut gegangen. Aber ich habe gemerkt, sie hat immer gesagt, ja, ich habe badet. Das war gar nicht wahr. Das Badwasser war immer gleich in der Badwanne und ganz dreckig. Und dann habe ich sie alle Wochen duschen, die Haare gewaschen. Und ich habe ihr dann auch die Wäsche gemacht. Und ich muss sagen, sie ist eine ganz liebe Person. Aber einfach ein Halt, sie hat es einfach nicht können. Sie war einfach krank gewesen. Und ich muss sagen, der, sie braucht sehr viel, viel Liebe. Also das, mit Vorwürfen darf man da gar nicht, das darf man gar nicht machen oder nicht. Sie kann auch nicht umgehen mit dem Geld, aber ich konnte sie auch noch dazu animieren, als sie etwa wieder einmal mehr 10 Franken gibt, dann haben wir sie in ein Portemonnaie da. Und für das Haarwäsche hätte man sie 10 Franken geben. Und mit dem Geld bin ich dann die Schuhe kaufen. Dann sind wir zusammengegangen. Also, ich muss sagen, das war also wunderbar gewesen. Aber im Dezember vor einem Jahr ist sie völlig ausgerastet. Sie ist nicht mehr essen. Sie hat keine Tabletten mitgenommen. Und da bin ich dann auch so überfordert gewesen. Und dann ist
aber
sie
in der
Entschuldigung.
Ja, ich wollte sagen, grüß euch wohl. Es ist ein sehr schönes und eindrückliches Beispiel, wie auch Nachbarn oder Leute in der Umgebung Möglichkeiten haben, um zu unterstützen. Und wenn sie, aber es braucht so ein bisschen Mut, um sich einzulassen. Und ihr habt jetzt aber da einen ganz guten Weg gefunden, für mit ihr, ja, können wirklich unter die Arme zu greifen.
Jawohl. Und ich muss jetzt sagen, sie ist jetzt, aber sie war einen Monat in der Krisenstation und ist jetzt in einem betreuten Wohnen.
Ja.
Aber ich muss sagen, sie läuft fast auch oben auf, kommt sehr viel vorbei.
Klar, ist ein bisschen wie Familienanschluss.
Ja, also wir sind wie, also sie hat einfach hier die Nestwärme.
Ja, genau.
Auch in diesem betreuten Wohnen, ich gehe das ganz gut. Und die haben sie auch sehr gern. Aber eben, sie wollte einfach noch ein bisschen zu uns kommen.
Und, danke, habt ihr angerufen, das ist ein schönes Zeugnis.
Ja, es braucht aber, also es braucht sehr viel. Das muss ich auch so sagen. Und eben vor allem, auch mein Mann, der hätte ganz gut können auch mit ihr. Und eben, das Rauch haben wir nicht können abtun, das hat gar keinen Wert. Aber wenn man sagt, du gehst schnell in den Keller oder gehst mir schnell in den Vorrat, die bei uns können die jeden Säckchen. Wir haben auch sehr Zutrauen zu ihnen. Und das ist ein richtiger Aufbau gewesen.
Schön. Danke vielmals. Wir haben dann noch zwei weitere Anrufe.
Ja, also gut. Danke vielmals. Wiederhören, Frau Rebholz.
Wiederhin alles Gute, Gottes Segen, danke euch.
Danke.
Ja. Und dann dürfen wir eine nächste Person begrüßen. Guten Morgen.
Guten Morgen, jetzt weiss ich nicht, komme ich dran oder ist noch jemand?
Nein, das ist also, ja, es ist noch jemand, danke für die Geduld. Aber, ja.
Ich tue da nur schnell etwas auch fragen oder mitteilen, was ich erlebe. Ich habe auch Schwierigkeiten, weil selber bin ich auch ein kleines Loch reingekommen, jetzt im Winter wieder. Der Mann ist krank, der ist auch schon, wird schon 73 und ist herzkrank. Wir können ihn nicht operieren und er ist auch so im Loch drin, weil er kann ja nicht viel Garten machen. Und jetzt habe ich manchmal wirklich aus christlicher Sicht gedacht, ja, man kann ja ihn nie verlassen, man kann nicht erholen oder so Exerzitien machen, immer wieder das Gewissen gemacht. Ich habe schon auch mit meinem Arzt einmal geredet und er hat auch gemeint, mal, ich muss wirklich auch können gehen. Aber die Kinder haben eben eigentlich gesagt, ja, wir können ihn jetzt nicht mehr allein lassen. Er hat so Ängste, oder? Auch allein zu sein. Und so der Tochter wollte er nicht gehen, obwohl er gehen könnte. Aber er wollte daheim schlafen. Und da habe ich immer die Ängste, ja, wenn da etwas passieren würde, genau der, wenn ich weg wäre. Aber ich bin wirklich sehr erschöpft. Und irgendwie habe ich jetzt doch auch mitbekommen, man darf auch zu sich schauen, dass wenn man es sonst nicht mehr mag. Aber es kommt immer wieder das Gewissen, ja, sollte ich denn nicht, nicht, dass ich weg bin. Eben, wenn da etwas passiert, dann kann ich nicht so in Ruhe gehen. Aber das wollte ich jetzt eigentlich so sagen. Und dass ich vielleicht noch ein bisschen Mutdinge bekomme. Oder ich will es nicht falsch machen, verstehen Sie? Ich will auch nicht, ich will einfach nicht, dass etwas passiert, wenn ich weg bin. Denn wenn die Kinder so gesagt haben, habe ich dann Angst, dass mir dort die Schuld gibt, oder? Aber ich bin wirklich auch an einem Rand immer von der psychischen Erschöpfung.
Das ist ein Beispiel, das ihr da erzählt, das sehr ausdrückt, wie es dann wirklich praktisch im Leben ist und wie das dann manchmal herausfordernd sein kann. Und ich würde das gerne, also ich will einerseits grosse Hochachtung wieder euch engagiert und treu sind auch in dieser Ehe mit dem Unterstützen. Und gleichzeitig beschreibt ihr jetzt genau die Symptome von Erschöpfung und von, dass der Weh merkt, eigentlich geht die Batterie bei mir auch immer wie weiter runter, sozusagen. Und ich würde es sehr ernst nehmen. Ich kann euch aber leider nicht versprechen oder ich kann euch sogar mit Sicherheit sagen, dass das mit dem schlechten Gewissen nicht einfach wird weggehen. Noch wenn ihr zu euch schaut und ich kann euch sagen, das ist gut, das macht das auf jeden Fall, das macht Sinn, weil ihr könnt nachher auch wieder die bessere Partnerin sein, wenn ihr ein bisschen erholt zurückkommt, dann ist man ein bisschen weniger auf dem Zahnfleisch. Aber ich muss euch leider auch sagen, das schlechte Gewissen, das gehört einfach ein bisschen dazu. Das geht wie nicht ganz weg, aber aus meiner Sicht ist es halt wie einfach Teil von dieser Situation. Wir können nur in dem Sinn Kompromisse eingehen. Es gibt nicht ganz gute Lösungen. Die gute Lösung wäre, er wäre wieder gesund, er hat keine Ängste, es wäre alles im Grünen, wir könnten zusammengehen. Das wäre das, was wir uns wünschen in so einer Situation. Aber so wie ihr das jetzt beschreibt, geht es um gute Kompromisse. Und es ist wichtig, dass die Kompromisse für euren Mann gefunden werden können. Da müsstet ihr vielleicht auch in der Familie gleich nochmal schauen und auch von ihm, also ihm auch sagen, wo er müsste Schritt entgegenkommen. Aber ich denke, es braucht gute Kompromisse auch für euch, dass ihr wirklich zwischen ihr ein bisschen Abstand gewinnen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Auch bei Gott danken, Exerzitien, was auch immer ihr da als eure Quellen kennt. Mir denkt das ganz, ganz wesentlich. Ich würde mich sehr gerne Mut machen. Aber das mit dem schlechten Gewissen, ich glaube, das können wir nicht ganz verhindern. Einfach weil das schlechte Gewissen davor redet, dass die Situation halt schwierig ist und schwierig bleibt.
Ja, und es gibt ja auch Fälle, wo ich auch schon gehört habe, dass eine Frau heimgekommen ist und ihr Mann gestorben ist in dieser Zeit. Und das macht einem halt schon Angst. Und dann hat man Schuldgefühl. Und obwohl man man kann nicht alles. Also da weiss auch, ich habe wahnsinnige Grenzen und ich glaube, es sind viele so dran, ich bin sicher nie die Einzige, oder? Und mir kommt schon an den Rand an, ich denke immer, ich will immer können, ein bisschen weg. Und hat mich jetzt auch angemeldet, aber er sagt auch, der Arzt, ich soll gehen, es ist nur ein gläubiger Arzt, den ich habe. Und dass ich soll gehen, dass er mich ins Haus so sagt, dann brauche ich auch Erholung. Und so. Und aber wie sie sagen, das mit dem Gewissen, weil man ein Christ ist und praktizierend.
Vielleicht hat der Kompromiss nicht allzu weit weg. Also jetzt vielleicht nicht gerade ins Ausland, so dass ihr
eine Wallfahrt ins Ausland, weil der Sohn noch mitkommt. Das ist eben jetzt ein kleines Problem, aber die Tochter ist noch da. Und sie ist eine Pflegerin. Also die Tochter könnte ja auch noch einschreiten, wenn dann etwas wäre. Also danke vielmals, da hänge ich jetzt wieder ab und sage im Gebet verbunden so.
Ja, bitte nach Gott und wünsche euch eine schöne Wallfahrt.
Ja, danke. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Und dann haben wir noch etwas Letztes, das wir auch noch entgegennehmen dürfen.
Guten Morgen. Staub, komme ich jetzt dran?
Jawohl, jetzt seid ihr dran.
Schön. Ja, ich könnte eigentlich, ich bin im 79 gestanden jetzt und ich habe immer jetzt psychische Medikamente. Und ich muss natürlich ganz viel erzählen, aber dazu haben sie ja sicher Zeit nicht. Mhm. Ich habe schon ein sehr schweres Leben gehabt, ein Mann, der auswärts gegangen ist. Und ich habe schon früh Medikamente gebraucht, weil nur so, sonst hätte mein Magen schon lange Nein gesagt. Aber ich bin jetzt bei meinem Mann, glaube ich, 55 Jahre schon. Meine Psychiatrie schon vor... Ich bin eigentlich ganz tief unten. Ich hätte eigentlich in einer Klinik. Aber sie hat gesagt, sie täte mich jetzt so behandeln. Ich bin 4 Wochen nicht mehr, habe ich nicht mehr leben. Ich war ganz an einem anderen Ort. Also Depression. Und sie hat gesagt, es ging so lange und ich könnte jede Woche 2-mal zu ihr kommen. Und dann ist es wieder, ist wirklich so gewesen. Das Schlimmste war, sie hat das mir auch gesagt, es kommt manchmal und dann geht es wieder weg. Und so war es auch. Das war schlimm, wenn es kommt und wieder weg. Und jetzt bin ich halt 79 und immer noch bei meinem Mann. Wobei die Frage wäre jetzt eigentlich, ihre Zeit ist schon beschränkt. Ich habe jetzt schon ganz lang 20 Milligramm Cipralex. Und meine Psychiatrin, ich kann jetzt nur noch meistens telefonisch, da werde ich immer anrufen. Aber mir wird das schon lange wechseln, aber irgendwie hat sie den Mut, sie traut nicht und ich traue auch nicht recht. Oder ich habe das jetzt schon über Jahre. Ich habe jetzt 20 Milligramm. Das wäre eigentlich meine Hauptfrage an sie, was sie mir da würden antworten.
Ja, das ist nicht so eine einfache Frage, vor allem für mich, weil ich Psychologin bin. Das ist noch ein Unterschied. Ich habe nicht Medizin studiert, ich bin nicht Psychiaterin und tue in dem Sinne auch kein Medikament verschreiben. Von dem her müsste man jetzt fast eine Psychiaterin da haben, die das beantworten könnte. Ich habe einfach das Gefühl, wenn ihr mit eurer Psychiaterin schon länger unterwegs seid und dort auch ein Vertrauensverhältnis ist, denke ich, kann sie euch gut einschätzen und würde eher sagen, wenn sie auch zögert, wäre ich vielleicht jetzt, aber das ist natürlich jetzt weit vom Schiff aus gesagt, wäre ich auch eher vorsichtig, jetzt etwas zu ändern, vor allem, wenn ihr eine gewisse Stabilität habt. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt rein fachlich, vom Medizinischen her, kann ich euch die Frage nicht beantworten, weil ich Psychologin bin und nicht Ärztin.
Ja, ich habe eigentlich auch ein bisschen psychische Stabilität mit dem. Mhm. Aber andererseits, ich habe eben auch schon verschiedene Operationen gehabt. Hirnangangdrüsentumor operiert vor einem Jahr. Ich hätte dann aber schon viel früher sollen, der hat mir ganz böse ausgestrahlt. Heisst, also ich hätte ja um 14 wollen und dort ist alles anders gekommen. Da habe ich ja bösartig Tumor die Nase oben vorgekommen. Weil ich musste trören und dann hat man den müssen operieren zuerst. Sie haben mich auf Fahrrad geschickt und dann, als sie den operiert haben, der Professor, der war schon angemeldet für den Hirnangrößtumor, dem haben sie nichts gesagt und der war ganz wütig gewesen nachher. Mein Sohn hat dann dem abgesagt, dass ich den Termin nicht einhalten konnte. Ich sei ja in der Hals-Nasen-Abteilung und wir haben schon operiert, er hat nichts gewusst. Und die Sonne hat spät angerufen. Und dann haben sie mir ein Loch gemacht ins Hirn rauf, weil der ist ganz oben angewachsen gewesen, der Tumor. Und so haben sie mich heimgelassen. Und dann bin ich noch Krankenhäuser. An dem Tag weiss ich nur noch, was ich den Arzt gesehen habe. Also ich habe Glück gehabt, ich habe nicht noch verstanden. Und dann bin ich ganz dumm auch dran gewesen, dort unten. Der Herrgott hat mir überhaupt geholfen, dass ich dort nachher noch gewusst habe, wo ich bin.
Habt ihr viel Schwieriges erlebt?
Hirnhautentzündung gehabt. Und dann habe ich 3 Monate so müssen, der ganz Tabletten nehmen. Und ich bin ganz unter Aufsicht geworden. Und dann bin ich auf Seewies aufgekommen. Und dann haben sie mir wieder die psychischen Tabletten gegeben. Ich habe manchmal gemeint, wenn die Landwand sind besucht, mir keine Decke auf den Kopf. Ich bin schon dran gewesen. Ich würde es niemandem gönnen. Ich habe jetzt hier mit dem schon eine gewisse Stabilität. Aber ich mag einfach gar nicht mehr arbeiten. Ich mag kaum den Haushalt machen. Das ist nur mein Mann. Der mag noch besser gehen, meiner Tochter in den Hofladen helfen. Aber ich weiss nicht, ob das Medikament. Aber ich brauche es. Ich habe es schon gemerkt. Die machen die ja schon ein bisschen müde. Aber ich brauche es. Es geht nicht anders.
Also wir danken Frau Staub, hat ihr Mut gehabt und hat angerufen und hat uns erzählt, wie es euch geht. Und wir werden euch vielleicht einfach auch um 3 auch noch mit einschliessen in die Barmherzigkeitsstunde.
Ja, und wünsche euch ist so schön.
Was viel heiliger Geist, um herauszufinden, was jetzt am besten ist, ob das Medikament wechseln oder weiterfahren.
Also ja, das ist so schön. Ich kann, was mir jetzt eigentlich noch hilft, am meisten hilft, ist der Glaube. Ja, ich höre immer auf Radio Maria. Und das hilft mir so.
Und gut, jetzt müssen wir leider langsam die Sendung abschließen.
Aber es ist gut. Ich danke Ihnen, dass ich dürfen reden.
Ja, danke für mich, Frau Staub.
Auf Wiederhören.
Dann habe ich noch per WhatsApp eine letzte Frage bekommen, Andrea Signer, die ich noch gerne stellen möchte. Vielleicht beschäftigt das auch mehrere. Sie fragt sich, ob sie einen Psychologe herziehen soll, der auch Seelsorger ist, oder Priester, oder einfach einen Psychologe, den sie nicht kennt und nicht weiss, wie der oder sie im Glauben steht. Sie hat das Gefühl, man sollte sich ja verstehen können. Also, dass bei ihr Jesus auf Platz Nummer 1 steht. Was sagt ihr da dazu?
Ja, das ist eine Frage, die viele Leute beschäftigt, Christen. Eben, die ich vorhin auch schon angetönt habe, dass es oft nachher auch so Berührungspunkte sind mit Therapeuten, Fachleuten, die in dem Sinne nicht einen Glaubensbezug haben. Ich würde sagen, es kommt auf die Person drauf an, wenn euch das, wo ihr jetzt die Frage gestellt habt, wenn euch das extrem wichtig ist, dann würde ich euch selber ernst nehmen und halt auch schauen, dass ihr jemanden findet, der einen Glaubensbezug hat. Ich bin persönlich aber nicht der Meinung, dass immer christliche Fachleute nötig sind, sondern es kann ganz wertvoll sein, auch bei jemandem, der jetzt diesen Bezug nicht hat oder das nicht praktiziert. Ich finde viel ausschlaggebender, als ob jetzt jemand im Glauben steht oder wie er im Glauben steht, ist die Frage, ob ihr wohl sind. Und das merkt ihr halt erst, wenn ihr in einem Erstgespräch wirklich vor Ort sind, einen Menschen kennenlernt. Ihr werdet spüren, ob ihr euch dem Menschen anvertrauen könnt. Und ein guter Therapeut kann den Glauben als Ressource auch einbauen in Therapie, wenn er selber die Ressourcen nicht im gleichen Mass teilt. Und ich bin der Meinung, dass es nicht christliche Fachleute gibt, die extrem gute Arbeit machen. Von dem her würde ich sagen, es gibt beide Varianten. Und es ist halt mehr so ein bisschen ein Herausfinden. Manchmal muss man auch einem oder zwei oder drei Orten vorbeigehen, bis man merkt, mal, jetzt passt es, jetzt ist die Chemie gut, da kann ich Vertrauen fassen, das ist hilfreich. Und ich würde fast mehr auf das schauen, als ob jetzt jemand einen Glaubensbezug hat.
Danke vielmals fürs Vorbeikommen, Andrea Signer Plus, und auch euch fürs Interesse, fürs Mit dabei sein. Und bis ein anderes Mal, vielleicht, Andrea Signer.
Das war die Sendung Lebenshilfe. Wenn Sie diese Sendung verpasst haben, können Sie die auch nachhören auf radiomaria.ch oder auf CD bestellen unter der Nummer 043 501 22 33.